Also herzlich willkommen nochmal hier zum Zenit Club Event in Berlin. Buchvorstellung heute mit Silvia Stöber, freier Journalistin unter anderem für Tagesschau zum Tiergartenmord, einem Buch, ihrem ersten Buch, was erschienen ist im Herder Verlag dieses Jahr im Sommer, 4 Jahre quasi nach dem Tiergartenmord. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir uns unterhalten können nochmal über diesen Fall, der ja doch für viele, ja, für hohe Wellen gesorgt hat damals und natürlich auch in Folge vielleicht das Gefahrenverständnis in Deutschland auch zum Thema Russland vielleicht verändert hat auf eine Art und Weise, was sich dann natürlich auch durch die russische Invasion in der Ukraine nochmal verstärkt hat. Aber ja, vielleicht sollten wir nochmal ganz von vorne anfangen. Was ist denn da eigentlich passiert, Silvia?
Danke fürs Interesse, wie gesagt, und für die Einladung. Freut mich sehr, dass es Leute gibt, die sich dafür interessieren, und wahrscheinlich sind viele von Ihnen mit Ihren Fachkenntnissen vielleicht ein Stück weiter, vielleicht auch gibt es das eine oder andere noch zusätzliche, was sehr spannend wäre zu erfahren. Also ich habe viel recherchiert, aber natürlich nicht alles, und gerade auch aktuelle Entwicklungen wären sehr spannend, dem weiter nachzugehen. Insofern, ja. Aber wenn ich jetzt zu dem Tag selber komme, das war der 23. August 2019, das war ein Freitagnachmittag. Es war sehr warm und der kleine Tiergarten war sehr belebt. Das war so mittags, 11:30, 12:00 die Zeit. Es waren sehr viele Leute aus den umherliegenden Institutionen dort unterwegs. Interessanterweise viele eben auch zum Beispiel Schöffen waren dort. Es waren Leute aus vom Gericht unterwegs. Also sind ja lauter so Einrichtungen, die da um den Tiergarten herum gruppiert sind, die dann sehr geholfen haben, auch als Zeugen dann auszusagen später. Das hat aber der Täter vermutlich nicht einberechnet. Jedenfalls hat er sich da hingestellt, eine sehr günstige Stelle am Eingang des Tiergartens, als kleinen Tiergartens, muss man ja immer dazu sagen, im Norden auf der Seite der Turmstraße. Und zwar so, dass er den Selimkhan Khangoshvili, das Opfer, sein künftiges Opfer, sehr gut sehen konnte. Und zwar, wie Khangoshvili die Straße runterkam und in den kleinen Tiergarten eingebogen ist. Von sich aus gesehen dann nach rechts, so einen kleinen Weg lang. Und der Täter, Krassikow, stand auf einem Fahrrad oder saß auf einem Fahrrad und ist ihm nachgefahren, ganz langsam, holte da eine Pistole raus und schoss ohne Vorwarnung, ohne alles, was man bisher oder was man dazu rausgefunden hat, einfach von hinten dem Khangoshvili in den Kopf und zweimal in den Kopf. Und erst in diesem Moment haben die Leute überhaupt gemerkt, was da los ist oder dass da was passiert. Also bis zu diesem Moment gibt es wenig, was man weiß. Man weiß tatsächlich nur ganz sicher durch eine Zeugenaussage, dass Krassikow dort am Rand des Tiergartens gestanden hat. Und dann sind die Leute aufgeschreckt und wussten natürlich nicht, was da los ist. Und weil ganz wenige Leute auch nur wissen, wie sich Schussgeräusche anhören, haben die meisten erstmal darauf getippt, dass da ein Fahrradreifen geplatzt ist. Und weil der Täter ja ein Fahrrad dabei hatte, klang das alles ganz oder sah das ganz plausibel aus für den ersten Moment. Und was dann aber passiert ist, ist, dass der Krassikow, der Täter, das Fahrrad so mehr oder weniger fallen lassen hat. Er ist auch abgerutscht. Er hat dann an einem Schienenbein Spuren davon gehabt und ist mit dieser Pistole, die er dabei hatte, das war eine Glock 26, auf den schon am Boden liegenden Khangoshvili zugegangen. Der lag mit dem Kopf nach vorne unten, also mit dem Bauch nach unten. Er konnte sich schon gar nicht mehr wehren. Er war schon praktisch leblos. Und trotzdem ist Krassikow noch auf ihn zugegangen, hat sich an die Seite gestellt und mit der Pistole auf den Kopf gezielt und noch ein weiteres Mal nochmal geschossen. Das hat er nach allem, was die Zeugen dort gesagt haben, also sehr, sehr überlegt getan. Er hat nicht hastig gehandelt, er war sehr ruhig. Er sah nicht so aus, als ob er das erste Mal getan hätte, sondern als hätte er mindestens dafür geübt, wenn nicht schon viele Male sowas gemacht. Auch das, was dann folgte, war, dass er relativ ruhig zu dem Fahrer zurückgegangen ist, die Pistole irgendwie eingesteckt hat. Also er hatte eine Tasche dabei, da waren sich die Zeugen nicht so einig. Aber irgendwie hat er die Pistole eingesteckt und ist auf das Fahrrad gestiegen und ist rausgefahren aus dem kleinen Tiergarten und die Turmstraße entlang. Und die Zeugen waren natürlich, also die Menschen, die da in diesem Park waren, waren natürlich völlig schockiert, wussten auch gar nicht, was da jetzt wirklich los war, haben nur verstanden, okay, da liegt jemand am Boden, der ist tot und was ist jetzt das Nächste? Ist das jetzt ein Terrorakt, bei dem noch mehr passieren wird? Wird noch mehr geschossen? Gibt es noch mehr Leute? Das musste sich natürlich alles erst in dem Moment klären und viele liefen natürlich einfach erstmal weg und waren in Panik und liefen in eins von diesen Restaurants, was da an der Seite war. Und riefen aber auch schon direkt die Polizei, das ging ziemlich schnell. Das heißt, ein oder zwei Männer versuchten noch, dem Rangoschwili zu helfen, der auf dem Boden lag, aber da war sichtbar nichts mehr zu machen. Und dann war einfach nur noch die nächste Möglichkeit, die Polizei zu rufen und irgendwie den Täter hinterher. Aus dem Park heraus konnte keiner mehr hinterher. Der ist dann so in der Menge verschwunden und hat dann einen Weg genommen, der interessanterweise so lag, dass da keine Kameras waren. Also das heißt, man konnte den Weg, den er genommen hat, nicht nachvollziehen mit Kameras. Und es gibt in der Region ziemlich viele, oder in dieser Ecke, Ampeln gibt es viele, dann gibt es Läden und so weiter. Und trotzdem hat er die Straße gewählt, wo eben keine Kameras waren. Und demzufolge konnte man das im Nachhinein auch nicht mehr nachvollziehen. Aber er tauchte dann an der Spree, an dem Ufer wieder auf, am Holsteiner Ufer, und hatte dort offenbar schon vorbereitet so ein Gebüsch sich ausgesucht. Oder es war für ihn ausgesucht worden, muss man wahrscheinlich sagen, direkt am Spreeufer, wo er dann anfing, Gegenstände ins Wasser zu werfen und sich umzuziehen. Die Polizei hat das dann getestet. Die sind mit dem Fahrrad auch gefahren und haben dann irgendwie so 7 bis 8 Minuten festgestellt. Also das war auch zeitlich wirklich so nachvollziehbar, dass das zusammenpasste. Und das, was ihn letztlich, was ihm zum Hängnis geworden ist, waren, wie gesagt, nicht Kameras, sondern eben zwei junge Männer, die dort saßen am Holsteiner Ufer an dieser Brücke. Und gerade irgendwie, ich weiß nicht, ob sie ein Bier tranken oder einen Kaffee oder irgendwas, jedenfalls saßen die sehr gut mit dem Blick runter zu diesem Busch am Ufer und guckten zu, was der da in diesem Gebüsch machte. Und der war offenbar, er merkt es entweder nicht oder hat sich nicht gedacht, dass da irgendwas passieren würde. Jedenfalls war er so auffällig, weil er eben dieses Fahrrad zum Beispiel auch ins Wasser geworfen hat, was selbst für Berliner Verhältnisse jetzt nicht üblich ist. Er rasierte sich auch offenbar und das nicht sehr geschickt, also es sah irgendwie komisch aus offenbar, zog sich um und so weiter und die beiden jungen Männer dachten sich, irgendwas ist hier nicht gut, irgendwas ist hier nicht in Ordnung und riefen die Polizei. Und das war wirklich das Entscheidende, sonst wäre der unter Umständen einfach verschwunden. Es war aber so, dass dann auch schon ein Einsatzwagen, also mit so einer Sonderpolizei in der Region war, in der Gegend war, die sind dann innerhalb von 5 Minuten da gewesen und dieser Polizeieinsatzleiter für den Tag hatte offenbar auch sehr gut verstanden, dass das eine mit dem anderen zusammenpassen könnte und dadurch war eben diese Einsatzeinheit da, diese Sondereinheit war sehr schnell da, innerhalb von 5 Minuten. Und was der eine von den beiden gemacht hat, war, der ist am Ufer geblieben und hat geguckt nach den Gegenständen, dass die nicht zu weit weg sind. Aber er ist nicht ins Wasser gegangen, hat nur dort gestanden. Und der andere hat auf die Polizei gewartet und hat dann gesagt, so hier, da ist er, geht ihm mal hinterher. Und die sind ihm dann noch, ich weiß nicht, 10 Meter, 20 Meter hinterhergelaufen und haben ihn dann abgepasst, als er gerade dabei war, einen kleinen Roller, so einen Elektroroller abzuschließen sozusagen. Also das heißt, da war so ein Schloss dran, so ein neonfarbenes Schloss. Und da war er gerade dabei, das aufzumachen. Und in dem Moment haben sie ihn umringt. Das waren 4 oder 5 Einsatzkräfte voll mit Schutzkleidung. Die hatten so Maschinenpistolen dabei, also durchaus eindruckerweckend. Und was dann die dabei waren, als Zeugen ausgesagt haben vor Gericht, war auch wieder interessant, weil sie meinten, dass der mit einem sehr coolen Blick die Leute angeschaut hat, die Polizisten. Und so abgeschätzt hat, ob er jetzt da irgendwas noch machen kann, ob er noch weglaufen kann oder was auch immer, oder ob er sich jetzt besser ergeben sollte. Das hat so offenbar ein paar Sekunden gedauert. Und das hat die Polizisten auch beeindruckt, durchaus. Also das ist jetzt auch offenbar nicht üblich in Berlin, dass man so jemandem gegenübersteht, der so kaltblütig auftritt. Und weil er gemerkt hat, dass keine Chance ist, hat er sich hingelegt, ist also mehr oder weniger den Aufforderungen der Polizei gefolgt. Es wurde ziemlich schnell klar, dass er Russisch sprach, kein Deutsch sprach und praktisch dann auf Gesten und so weiter reagiert hat. Er hat sich aber festnehmen lassen, abführen lassen, war sehr freundlich und sehr, sehr zurückhaltend und wusste wahrscheinlich in dem Moment, dass er jetzt einen anderen Weg gehen muss, also einen anderen als den er vorhatte, und dass er jetzt in den Modus gehen muss, sich gegenüber der Polizei freundlich zu verhalten, gegenüber den Ermittlern, um einen positiven Eindruck schon mal zu machen. Also das heißt, auch das war vermutlich schon im Vorfeld alles geübt worden. Also das machte alles auf die Leute, die mit ihm zu tun hatten, immer einen ziemlich professionellen Eindruck.
Die Polizei oder ein Polizeibeamter, der dabei war, so steht es zumindest im Buch, hat ja dann auch gesagt, dass es quasi eine Frage von vielleicht 30 Sekunden war, die darüber entschieden haben, ob der Täter gefasst wird oder eben nicht. Aber er wurde eben gefasst. Ein Fall, der für vergleichbare Fälle besonders ist. Das gab es ja jetzt zum Beispiel in Salisbury und anderen Fällen, wo die Spuren eben auch nach Russland führen, nicht. Aber das ist ja jetzt die entscheidende Frage, wie werden diese Puzzleteile dann zusammengesetzt? Also man hat einen scheinbar sehr kaltblütigen, russischsprachigen Tatverdächtigen. Man hat da einen Toten, über den wir uns auch gleich nochmal mehr unterhalten wollen. Und vielleicht dann auch relativ schnell dann den medialen Verdacht, dass das etwas mit den russischen Sicherheitsbehörden zu tun haben könnte. Aber wie sind die Sicherheitsbehörden dann vorgegangen, um dieses Rätsel zu lösen, um diese Teile zusammenzufassen?
Ja, also nochmal zurück zu der Stelle, wo die ihn festgenommen haben. Die haben ihn mitgenommen in Gewahrsam erstmal und am nächsten Tag, also am Samstagmorgen, den Haftbefehl tatsächlich erstellt. Und dann kamen auch noch zwei Leute von der russischen Botschaft, von der Konsulatsabteilung zu ihm und haben wohl länger auch mit ihm gesprochen. Und er hatte für diesen Moment, für die ganze Zeit, eine Alibi-Geschichte dabei. Und er hatte auch einen Pass dabei, in dem stand Vadim Sokolov. Und seine Geschichte war, dass er als Tourist unterwegs war und mal irgendwie austreten wollte oder so und da erwischt wurde und er meinte, dass er deshalb festgenommen wurde, dass das eben verboten gewesen sei und er wollte gerne wieder freigelassen werden. Also das war so die erste Geschichte, die erste Story, die er so erzählte und hielt dann auch daran fest und wollte auch nicht viel mehr erzählen über das, was er da in Berlin machte, weil er sagte, es gäbe da eine Frau, die sei verheiratet und mit der wollte er sich treffen. Also er hat immer wieder so Sachen oder so Geschichten sich gesucht, die halt danach klangen, dass man nicht weiterfragen möchte oder wollte und dass er auch nicht weiter erzählen musste, gewisser Und daran hat er bis zum letzten Tag festgehalten, dass er eben Tourist gewesen sei und mit dem, der dann als die wirkliche Person herauskam, gar nichts zu tun hatte. Aber es ging eigentlich ziemlich schnell. Ich weiß nicht genau, wie das bei den Ermittlungsbehörden war. Das ist nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Aber wir wissen ja, dass Bellingcat sehr aktiv war zu der Zeit. Die Rechercheorganisation, die sind sehr früh, sehr schnell darauf eingestiegen und haben erstmal so ein bisschen rumgetastet. Und Christo Krosev, den habe ich dann auch später getroffen, hat alles, was sich finden ließ an Daten, da ausgewertet. Und bei ihm ist es so, dass er ja viele Datenbanken besitzt aus Russland. Also das ist Großes, was der sich halt hauptsächlich mit Russland befasst, der die ganzen Russland-Recherchen macht. Und er profitiert eben davon, dass er diese, also diverse Datenbanken besitzt, also die er zum Teil gekauft hat, also und dann rausholen konnte gewissermaßen und dann auch Online-Datenbanken und dann wiederum noch Informanten in den Behörden in Russland, wo er sich auch Informationen geholt hat. Und da hat sich ziemlich schnell eben genau das Bild ergeben, dass dieser Mensch, der da in Haft saß, eben überhaupt nicht Sokolov war, sondern eben Vadim Krasikov. Und sobald dieser Name feststand, ergab sich dann immer wieder noch was Neues und was Neues. Und das war nicht ganz ohne, weil es keine direkten Spuren von Krasikov gab, sondern immer nur indirekte Spuren. Also man musste erstmal zu dieser Person kommen, dann musste man die Daten bekommen und dann war eben die Frage, wie und wo hat er sich zum Beispiel bewegt. Aber Krasikov war eben einer, der keine Daten im Internet hinterlassen hat, auch keine Telefonnummer oder sowas, die direkt zugänglich gewesen wäre. Also er steht nirgendwo im Telefonbuch in Russland. Aber die Bellingcat-Leute haben halt sich gedacht, ja, da wird er sicherlich eine Frau haben. Und tatsächlich haben sie dann über Wege herausgefunden, dass Krasikov verheiratet ist. Und haben dann die Telefonnummer von ihm gefunden. Und zwar darüber, dass diese Frau immer mit einem anderen Telefon über längere Zeit, also meistens nachts und manchmal auch tagsüber, im gleichen im gleichen Haus oder so war. Jedenfalls konnte man daraus ungefähr nachvollziehen, dass diese Telefonnummer sicherlich mit dem Ehemann dieser Frau zu tun hat oder dass es der Ehemann ist, in dem Fall dann eben Krassikow. Also das heißt, indirekte Spuren verfolgt und sobald sie diese Telefonnummer hatten von Krassikow, war es relativ einfach nachzuvollziehen, wo der unterwegs gewesen war. Und da hat sich eine ganze Spur ergeben durch Russland, speziell eben zu FSB-Einrichtungen, also Inlandsgeheimdienst, wo er sich aufgehalten hat, zu Trainings offenbar, dann in speziellen Einrichtungen, wo man eben trainieren konnte, ein Stück außerhalb von Moskau und sowas. Also auch in der Zeit, die als Vorbereitungszeit einfach sehr gut passen würde, also in den Wochen und Monaten davor. Und wo er eben auch offenbar in zentralen Einrichtungen war, wo er womöglich Anordnungen oder wie auch immer Informationen bekommen haben könnte. Und das Spannende war eben auch, dass er eben diesen Pass hatte auf seinen Namen Krassikow. Und dieser Pass war, Sokolow. Und dieser Pass war von den russischen Behörden erstellt worden. Also das war klar, das war kein gefälschter Pass, der irgendwo in irgendeinem Hinterhof hergestellt worden war, sondern das war ganz klar von den russischen Behörden. Was aber interessanterweise fehlte, waren die biometrischen Daten. Und normalerweise seit 2006, glaube ich, ist es so, dass alle russischen Staatsbürger, wenn sie ein Schengen-Visum haben wollen, einen Pass mit biometrischen Daten vorlegen müssen. Es war aber bei ihm nicht so und das war auch bei Leuten aus seinem Umfeld, die vermutlich mit ihm zusammengearbeitet haben, nicht so. Und die haben Schengen-Visa beantragt, in dem Fall in St. Petersburg, beim französischen Konsulat. Und das französische Konsulat hat offenbar nicht besonders genau hingeschaut, weil schon der Lebenslauf und alles, was Krassikow und noch ein anderer angegeben haben, schnell überprüfbar gewesen wäre, dass das nicht sehr plausibel, also nicht haltbar gewesen wäre. Also zum Beispiel der Arbeitgeber, da hätte man einfach nur anrufen müssen, um rauszubekommen, dass da nicht so viel dran ist an diesem Unternehmen, was da angeblich existierte. Und wie gesagt, ohne biometrische Daten hat er das Schengen-Visum bekommen und konnte damit in Paris, in Charles de Gaulle, auf dem Flughafen einreisen. Und alles, was ich bisher recherchiert habe in Frankreich oder über Leute, die ich dort kenne, ich habe nicht herausgefunden, ob es dazu eine Untersuchung gab in Frankreich und ob man das mittlerweile abgestellt hat. Also oder ob man in irgendeiner Weise mittlerweile verhindern kann, dass Visa vergeben werden ohne biometrische Daten in Pässen. Das ist auf jeden Fall ein Einfallstor gewesen, was durchaus, würde ich mal sagen, ein Sicherheitsproblem gewesen ist.
Der Fall hat es ja vor allen Dingen dann auch quasi die Möglichkeit eröffnet, dadurch, dass es eben keine biometrischen Daten zu dem Pass gab, nachzuverfolgen für Bellingcat und auch für staatliche Behörden, dass irgendetwas mit diesem Pass wohl nicht so ganz stimmen kann, richtig?
Das Spannende ist, also das hat Grosev gesagt, die mussten auch in Russland dafür sorgen, dass das nicht auffiel. Also dass er, der ja eigentlich einen eigenen Pass hatte, Krassikow, jetzt mit einem anderen Pass, mit einem anderen Namen da bei der Ausreise aufgefallen wäre. Also das heißt, so viel oder so eng sind die Behörden offenbar nicht. Also der FSB hat wohl nicht alles in der Hand. Und es durften halt keine doppelten Fingerabdrücke irgendwo auftauchen, die beide zusammengebracht hätte. Also das ist die Begründung von Grosev, warum da keine biometrischen Daten drin waren. Also das hätte für Verwirrung bei den russischen Behörden gesorgt, wäre nicht gut gewesen. Ich glaube, das ist so eine eher typische Sache. Also wenn man das versucht nachzuvollziehen, was sein Lebenslauf ausgemacht hat, er ist vermutlich hat er eine Ausbildung bekommen beim Militär. Also er war offenbar an einer Militärhochschule oder sowas und war vermutlich auch in Afghanistan im Einsatz schon mit sehr jungen Jahren. Das heißt, er hat das Töten vermutlich früh gelernt, er hat Tod gesehen, er hat Gewalt gesehen, womöglich. Also es ist alles spekulativ, weil wir es nicht 100% wissen, aber es spricht einiges dafür. Er war vermutlich auch in Tschetschenien. Da gibt es auch keine direkten Hinweise, keine Nachweise wie Daten oder Fotos oder so. Und er ist offenbar immer in Kontakt geblieben mit dem FSB oder auch mit Wimpel, dass diese Sondereinheit war, die eben zum Beispiel in Tschetschenien und in Afghanistan eingesetzt war. Und ist aber auch so ein bisschen so ein Freelancer gewesen offenbar. Also das ist ja sowas, was in Russland durchaus passiert. Also das heißt, da ist jemand professioneller Killer, er weiß, wie man tötet und nimmt dann ab und zu mal so einen privaten Auftrag an. Und das ist offenbar zweimal passiert, einmal 2013 in Moskau und ein anderes Mal noch zusammen mit zwei anderen Tätern in der Provinz, wo er jedes Mal auch, oder da weiß man zumindest davon, dass er das gemacht hat, weil jedes Mal Ermittlungsverfahren eröffnet worden sind von den russischen Behörden, die dann aber, bevor er den neuen Pass bekommen hat und eine neue Identität, ist alles eingestellt worden. Also das heißt, es wurde offenbar mit Absicht alles eingestellt und Daten entfernt aus den Datenbanken, die Russland hat. Interessant war wiederum, dass es auch ein Mord mit einem Fahrrad war. Und er ungefähr genau das Gleiche, also den gleichen Modus operandi benutzt hat wie im Tiergarten. Und das war genau der Grund, warum Bellingcat überhaupt auf ihn gestoßen ist. Also die haben nach Daten geschaut und so weiter, sind da aber nicht so richtig fündig geworden und haben dann irgendwann angefangen, nach Medienberichten zu suchen über Morde in Russland. Und zufälligerweise gab es eben diesen Fahrradmord. Und das BKA hat selber dann auch nochmal recherchiert, inwieweit es solche Morde mehrfach noch gegeben haben könnte im ganzen post-sowjetischen Raum. Und es gab tatsächlich nur noch einen Fall, wo es auch ein Moped gab, was eingesetzt wurde jetzt in den vergangenen Jahren. Das war einmal in Georgien, das war auch so ein Auftragsmord. Und in Armenien ist es auch sowas passiert, aber nichts, was wirklich darauf geführt hätte. Also das war eine wirklich sehr, sehr eindrückliche, oder also das war ein ziemlicher Fußabdruck, den er da hinterlassen hat, wo man sich auch fragt, haben die da nicht vorher drüber nachgedacht? Also, dass man solche Medienberichte noch finden kann und dass sich da Spuren ergeben, die leicht zu finden sind.
Was wir jetzt ja quasi hier auch herausgearbeitet haben, ist, dass es eine gewisse Zusammenarbeit auch im laufenden Ermittlungsverfahren gab zwischen Bellingcat, einer privaten journalistischen investigativen Plattform, und den deutschen Ermittlungsbehörden. Wie lief das denn ab? Das ist ja eigentlich auch nicht so die Norm, von wie Verfahren laufen, oder?
Nee, gar nicht. Also wir als Journalistinnen und Journalisten sind eigentlich eher skeptisch gegenüber den Behörden. Es gibt auch Zeugenschutz, also das heißt Quellenschutz. Also normalerweise würden wir als Journalistinnen und Journalisten jetzt nicht einfach zu Behörden gehen und sagen, hier, wir haben hier Informationen und so weiter und schon gar nicht Informanten preisgeben oder sowas. Ich würde aber sagen, in diesem Fall war es was ganz Spezielles und Bellingcat ist auch stark kritisiert worden, auch von Investigativjournalisten in Deutschland. Die sehen das bis heute sehr skeptisch und zum Teil auch ablehnend, wie weit Krosev eben gegangen ist. Weil Krosev ist tatsächlich, hat mit dem BKA zusammengearbeitet, hat denen Informationen gegeben, hat sich auch befragen lassen von denen und hat ja dann auch vor Gericht ausgesagt und war einer der wichtigsten überhaupt. Also der hat an 4 Tagen ausgesagt in diesem Gerichtsprozess, so ausführlich hat kein anderer dort gesprochen und so ausführlich und so intensiv ist auch keiner in Frage gestellt worden von der Verteidigung. Also da hing am Ende doch relativ viel von ab, aber das BKA hat im Prinzip alles nachvollzogen und auch wenn es schwierig war und den allerletzten Teil, den nur Bellingcat hatte, eben den Verweis auf jemanden Konkretes bei Wimpel, also jemanden, ein Offizier dort, soweit der Spezialeinheit Wimpel, genau, soweit ist das Gericht nicht gegangen und soweit ist auch das BKA natürlich nicht gekommen, weil die gar nicht die Möglichkeiten haben, in Russland so zu arbeiten und da Leuten nachzustellen und so weiter. Und da würde ich auch sagen, okay, es war gerechtfertigt, dass Bellingcat diese Arbeit gemacht hat und das geteilt hat mit den Behörden, weil es ist eben Russland. Und Russland ist eben ein Land, das überhaupt nicht kooperiert bei solchen Fällen, also schon gar nicht in so einem Fall. Und eher noch Steine in den Weg wirft, wo es eben möglich ist. Und es wäre, also ich würde so weit zu gehen, also meine These ist es, was der Richter sicherlich nicht bestätigen würde, aber meine These ist es, der Unterschied zwischen Totschlag, also das heißt, jemand ist getötet worden, und Mord, also Mordmotive, die man dafür braucht, um dann auch wegen Mordes verurteilt zu werden, also nicht nur, Sie wissen das, Heimtücke war ein Grund, aber dann der zweite Grund war eben, dass es mit Absicht und ein politisches Motiv war. Und das hat das Gericht zwar auch festgestellt, aber eben vor allem, glaube ich, deshalb, weil die Informationen eben da waren, die erst Bellingcat geliefert hat und die dann BKA und so weiter noch nachvollzogen haben. Und ich glaube, also wie gesagt, der Richter würde das, glaube ich, so nicht bestätigen, weil es ist ja auch wichtig, dass die deutschen Behörden das herausgefunden haben, die sämtliche Dinge, sämtliche Belege, sämtliche Beweise, die vor Gericht vorgelegt wurden. Und Bellingcat sollte und durfte am Ende auch nicht die entscheidende Rolle spielen, weil wichtige Informationen ja zum Beispiel von Informanten gekommen waren in Russland, die zum einen bezahlt worden sind. Das hat Khrushchev zugegeben. Er hat es dann auch erklärt, wie er das gemacht hat, damit es eben nicht darauf hinauslief, dass ihm Informationen zugesteckt wurden, die er haben wollte, sondern dass es wirklich neutral war gewissermaßen. Aber er hat natürlich auch nicht die Namen dieser Zeugen oder dieser Informanten angeben können, weil viele von denen auch offenbar verhaftet worden waren, schon zwischenzeitlich und so weiter. Er musste also diese Leute schützen, aber das bedeutete vor Gericht, dass die Informationen, die er dazu hatte, nur eingeschränkt oder gar nicht benutzt werden konnten, weil jemand, der erzählt von einem Zeugen, was dieser wiederum in irgendwelchen Datenbanken gesehen hat, das ist natürlich nicht gerichtsfest. Also das reicht nicht, um daraufhin gerade sowas wie Mord nachzuweisen. Und demzufolge war, wie gesagt, das wichtig, dass alles, was dann am Ende zum Urteil beigetragen hat, nochmal selber von den Behörden nachvollzogen werden konnte.
Christo Khrushchev musste auch einen großen persönlichen Preis für seine für seine Rolle in dem Gerichtsprozess zahlen. Er musste nämlich Österreich, seinen Wohnort, wo er gewohnt hat, aufgrund einer verschärften Sicherheitslage, unter anderem auch infolge seiner Rolle in dem Gerichtsprozess, verlassen. Mittlerweile nicht mehr in Österreich wohnhaft. Ja, also es gab ja dann eben nicht nur ein Mordurteil, sondern auch ein Verweis darauf, dass das ein Fall von russischem Staatsterrorismus in Deutschland auf deutschem Boden war. Das ist das was häufiger schon passiert ist. Ist das also wo liegt die Relevanz eigentlich dieses Urteilsspruchs?
Ja, das war ganz spannend, weil bis zum Urteil selber in den letzten Gerichtsverhandlungen war nie so 100% klar für uns als Beobachterinnen und Beobachter, wie das Urteil ausfallen würde. Also wie weit das Gericht gehen würde, wie weit da Informationen und Belege benutzt würden, ob es nur Totschlag sein würde oder ob es tatsächlich für Mord und dann nochmal mit der besonderen Schwere der Schuld, also diese Feststellung, ob die dazu auch noch dazu kommen würde, was eben bedeutet, dass der Täter am Ende eigentlich nicht mehr aus dem Gefängnis rauskommt, ganz grob gesagt. Also es gibt dann natürlich immer wieder Überprüfungen nach 15 Jahren, aber bei dieser Schwere ist nicht davon auszugehen. Diese Feststellung hat der Richter oder hat das Richtergremium getroffen, also das ist das Urteil. Und das erfolgt am Anfang der Urteilsverkündung. Also da war schon mal klar, das Gericht ist in jedem Punkt so weit gegangen, wie es notwendig war, um das anzuerkennen. Aber dann später bei der Urteilsbegründung, noch so im letzten Drittel oder im letzten Viertel, kam eben genau dieses Wort Staatsterror vor. Und das hat uns dann auch noch mal ein bisschen überrascht. Also ich habe dann noch mal nachgefragt, ob er es wirklich gesagt hat. Ja, es war Staatsterror, weil das ja dann wirklich auf diese politische Bedeutung und die internationale Bedeutung hinauslief, die der Fall dann wirklich hatte. Und was ja theoretisch auch entsprechende politische Konsequenzen erfordert hätte, wenn man jetzt sagt, dass Russland Staatsterror begangen hat. Und es war jetzt nicht so, dass die Richter das direkt zurückgeführt hätten. Wie gesagt, sie haben jetzt nicht den Auftraggeber mit konkreten Namen gesagt. Sie haben auch nicht mal die Einheit oder nicht mal FSB oder irgendwas gesagt, sondern sie haben das an vielen anderen Merkmalen herbeigeführt oder erklärt. Unter anderem eben daran, dass die russischen Behörden nicht kooperiert haben. Dass Putin aber auch zum Beispiel in 2 Pressekonferenzen Dinge gesagt haben, die dafür gesprochen haben, dass er das unterstützt hat. Er hat es gerechtfertigt, er hat die Tat gerechtfertigt. Er hat den Mord an Rangoschwili gerechtfertigt und hat nie über den Täter gesprochen, hat auch nie darüber gesprochen, dass Russland irgendwie helfen will, das aufzuklären und andere Dinge. Das sind wichtige Dinge gewesen, die in das Urteil mit eingeflossen sind.
Das wissen wir jetzt relativ konkret. Was wir noch überhaupt gar nicht besprochen haben, ist natürlich das Opfer. Wer war das denn? Warum? Aus russischer Sicht gab es denn überhaupt dieses Interesse, einen Akt des Staatsterrors auf deutschem Boden mitten im Sommer in einem zentralen Platz der deutschen Hauptstadt zu begehen? Also wer war Selimkhan Rangoschwili?
Also hundertprozentig ist es bis heute nicht klar, warum Rangoschwili, warum 2019 und nicht zum Beispiel schon in Odessa ein paar Jahre früher, was man machen hätte können von russischer Seite aus, ohne dass das eben diese politischen Folgen gehabt hätte. Eben das war eben auch eine Sache, die die Richter festgestellt haben und eine These der Ermittler, dass dieser Mord begangen wurde, um ein Signal zu setzen in Deutschland. Also das heißt, auf offener Straße, mitten unter Menschen, ein Kilometer vom Kanzleramt entfernt, diesen Mord zu begehen und zu zeigen, wir können das. Wir können euch überall erwischen, ob ihr jetzt Tschetschenen seid, also wie auch immer Menschen aus Russland, die in Europa leben, im sicheren Deutschland leben. Und auch diese Menschen und auch in Deutschland ist man nicht sicher vor der Rache Russlands. Was Selimkhan Khangoshvili angeht, ich habe ihn natürlich vorher nicht getroffen. Es gab viel, was während des Gerichtsprozesses bekannt wurde. Und das meiste hat eigentlich eine Information geliefert, die erste Ehefrau von Khangoshvili, die ihn sehr früh kennengelernt hat, die auch aus dem Pankisi-Tal in Georgien kommt. Also das ist ein Tal eben genau auf der südlichen Seite des Kaukasus. Das ist relativ schmal in Georgien und da leben Kisten. Kisten, das sind Tschetschenen oder Verwandte der Tschetschenen, also auch tschetschenischer Herkunft gewissermaßen, ganz grob gesagt, auch Muslime, und die leben dort schon sehr lange in diesem Pankisi-Tal, und dieses Tal ist auch immer wieder Rückzugsgebiet gewesen und Fluchtgebiet für die Tschetschenen, als die Kriege 1994 bis 1996 und dann ab 1999 in Tschetschenien stattgefunden haben. Also sind Tausende aus Tschetschenien in das Pankisi-Tal gegangen. Und Khangoshvili ist dort aufgewachsen. Er war, glaube ich, Jahrgang 75, 76, wenn ich jetzt ganz grob im Kopf habe. Und lebte mit seiner Familie dort, die dann wegzog, als er noch relativ jung war, nach Tschetschenien tatsächlich. Ich glaube deshalb, weil einfach zu Sowjetzeiten, das waren ja noch die Zeiten, die Tschetschenen dort in Georgien nicht gut behandelt wurden. Sie wurden benachteiligt, sie hatten kein gutes Auskommen, und das Ziel war, der Familie und vielen anderen Familien im Norden zu leben, also in Tschetschenien, und da ein besseres Auskommen zu finden. Die hatten dann auch ein Haus da. Und dann brach aber schon 1994 der Krieg aus. Die Familie ist ins Pankisi-Tal zurück, dann wieder nach Tschetschenien, nachdem der Krieg zu Ende war, 1996. Da war Khangoshvili noch zu jung, um in irgendeiner Form sich beteiligen zu können an diesen Auseinandersetzungen. Als dann aber der zweite Tschetschenienkrieg ausbrach, 1999, war er dann alt genug eigentlich, um selber schon zu kämpfen, und er hatte auch die Motivation dazu, das war ganz klar. Also das ging aus allen Gesprächen hervor, die ich mit Verwandten, mit Bekannten auch im Pankisi-Tal selber geführt habe, und er sagte halt immer, dass er was tun muss gegen diese Gewalt der Russen in Tschetschenien, diese vielen Menschen, die da getötet worden seien, auch Verwandte seiner Ehefrau damals sind getötet worden. Sie selbst hat auch in Grosny einen sehr schlimmen Angriff erlebt, wo ihre Mutter schwer verletzt wurde und so weiter. Und er hat es dann praktisch nicht mehr im Pankisi-Tal ausgehalten, sondern wollte unbedingt zum Kämpfen gehen. Und das muss ungefähr 99, 2000 gewesen sein, dass er da das erste Mal in Tschetschenien war zum Kämpfen. Hat er dann offenbar so eine kleine Einheit geführt. Es wurde so gesprochen von 30 bis 50 Männern, die er dann auch wohl befehligt hat. Und die waren ja dann, das war ja im zweiten Tschetschenienkrieg, war ja das ja mehr so ein Guerillakrieg. Das war ja keine offenen Kämpfe mehr, wie man das jetzt in der Ukraine zum Beispiel hat, sondern dass die sind in die Wälder gegangen und haben von da aus Angriffe unternommen auf russische Einheiten und so weiter, so überfallartig. Und das hat er wohl immer wieder gemacht, ist dann auch mal wieder mal im Pankisi-Tal gewesen, hat seine Ehefrau kennengelernt, ging wieder zurück und lebte dann mit ihr wohl auch und der Familie in Ingushetien, also in einem Nachbarrepublik, und hat dann von dort aus auch offenbar Angriffe unternommen und dann einen verheerenden Angriff im Jahr 2004. Das war die Zeit, als die Tschetschenen schon sehr in der Verteidigungsposition waren und schon fast siegreich bekämpft worden waren von der russischen Seite. Das war nochmal so ein Akt des Aufbäumens. Und zwar haben die in Ingushetien Polizeistationen angegriffen, mit 200 Mann vermutlich. Haben da Polizei, FSB, aber auch zivile Personen angegriffen innerhalb einer Nacht. Und ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, es sind bestimmt weit über 100 Menschen getötet worden. Und das war ein Akt, der auch in Ingushetien nicht gut angesehen wurde, weil es war nicht Tschetschenien, es war eben der Nachbarstaat, es sind Ingusheten getötet worden. Und das hat dem tschetschenischen Widerstand nicht gut getan in vieler Hinsicht. was dann noch passiert ist, also die haben sich dann zurückgezogen, nachdem die da diesen Angriff gemacht haben und haben offenbar Waffen mitgenommen aus den Stützpunkten des FSB und der Polizei und der russischen Streitkräfte, die soweit sie noch da waren. Und offenbar sind Waffen, die dort benutzt oder die dort mitgenommen worden waren, benutzt worden oder wieder mitgenommen worden zu diesem Angriff in Beslan. Da können sich viele sicherlich dran erinnern. Das ist diese Schule, die da praktisch eingenommen wurde und was auch sehr, sehr schlimm ausgegangen ist. Vor allem auch, weil die russischen Kräfte überhaupt nicht wussten, wie sie mit der Situation umgehen sollten und dann die Schule gestürmt haben und dabei sehr, sehr viele Kinder getötet haben und viele andere auch, ältere. Und das war eine Zeit, wo dann auch die Tschetschenen gesagt haben, die im Widerstand waren, wir hören jetzt auf an der Stelle mit dem offenen Widerstand. Das war damals Masradov, der noch Kommandeur war, der hat dann gesagt, so, wir führen keinen offenen Krieg mehr gegen die Russen, sondern nur noch zur Verteidigung. Und bei Rangoschwili war es dann so, dass er beschlossen hat, also man weiß nicht, ob er in Beslan war, da gibt es überhaupt keinen Hinweis drauf, es hat nie jemand irgendwie davon gesprochen, es gibt nur diesen zeitlichen Zusammenhang und es gibt eben diese Sache mit den Waffen, aber mehr weiß man nicht, man weiß nicht, ob Rangoschwili dort war oder nicht, aber ungefähr um die Zeit hat er sich auch zurückgezogen, ist nach Georgien gegangen und hat aufgehört, Kämpfer zu sein. Hat dann diverse Dinge noch in Georgien getan, das kürze ich jetzt mal ganz kurz ab erstmal, also es sei denn, es gibt noch Fragen dazu, war dann in Odessa für ein halbes Jahr, ist dort aber nicht glücklich geworden und davor, das muss man noch vielleicht wichtigerweise sagen, es gab immer wieder Angriffe auf ihn, den Versuch, ihn zu entführen, es gab ein Attentat auf ihn 2015 in Tbilisi in Georgien, in der Hauptstadt. Und noch diverse andere Versuche, das ist immer so eine Sache zwischen den Tschetschenen, in Tschetschenien selber und dem Parkisital, da gibt es eben enge Verhältnisse und da wird viel hin und her gereist und es gibt viele Gerüchte und alles Mögliche wird da hin und her geredet und es hieß immer, dass Rangoschwili gesucht werde und er irgendwie festgenommen werden soll oder gekidnappt werden soll und es auch Geld für ihn gäbe, wenn man ihn da mitnehmen würde und dann ausliefern würde quasi. Und er fühlte sich dort nicht sicher in Georgien, ging nach Odessa, hat dort auch keine Sicherheit gefunden, keinen Frieden gefunden und kam 2016 nach Berlin über Polen und hat 2017 einen Asylantrag gestellt, der ziemlich schnell abgelehnt wurde, wo er dann vor Gericht gegangen ist mit seiner Anwältin. Und das Gericht in Potsdam, das Amtsgericht in Potsdam, hat sämtliche Gründe, die er zusammen mit seiner Anwältin angab, einfach weggewischt. Also das hat auch der Richter im Tiergartenmordprozess kritisiert, dass die Gründe, die er angegeben hatte für das Asyl, nicht anerkannt wurden. Das eine war zum Beispiel, er hat gesagt, er ist herzkrank. Er bräuchte eine Behandlung, das kann er in Georgien nicht machen lassen. Und bei der Obduktion ist festgestellt worden, dass er genau diesen Herzfehler hat und dass es auch sehr schwer war. Also das war nicht mal eben irgendwas. Und das Gericht hat auch nicht geglaubt, dass er in Georgien gefährdet wäre. Es hieß ja, es sei eine antirussische quasi Regierung, die würde schon alles tun für ihn. Und es war aber klar, wenn er zurückgeht, dann ist er da nicht sicher. Aktuell noch zuzufügen, sein Bruder Surab ist jetzt auch in der Situation, dass er vor der Abschiebung steht, obwohl er mit Sicherheit genauso gefährdet ist in Georgien, wie es Rangoschwili war. Und es ist jetzt endgültig festgestellt worden, vom Verwaltungsgericht in Potsdam, dass der Bruder eben hier nicht bleiben kann, sondern dass er zurück muss nach Georgien. Und das kann sein, dass er jetzt in den nächsten Wochen mit seiner Familie abgeschoben wird.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben hier auch einige, wir haben ja sehr viel Wissen auch zu diesen Sachverhalten hier im Raum. Deswegen würde ich gleich schon die Diskussion für Fragen öffnen. Ich hätte noch eine, ich glaube, ein Link fehlt noch davor. Vielleicht ganz kurz, 99, 2000, als die Jahre, in denen sich Selim Khan Rangoschwili dazu entschieden hat, nach Tschetschenien zum Kämpfen zu gehen. 99, 2000 sind ja auch die Jahre, in denen Wladimir Putin in Moskau an die Macht gekommen ist. Und wie kann man denn sagen, ist eigentlich der Aufstieg Wladimir Putins verbunden mit dem zweiten Tschetschenienkrieg?
Ich denke, man hat in letzter Zeit, also seit 2022, nochmal viel lesen können, erfahren können über das, was 1999 passiert ist und 2000 im Vorfeld des zweiten Tschetschenienkrieges. Man muss dazu sagen, es gab auch von tschetschenischer Seite, also das war der Terrorist und Islamist Basajew, der einen Angriff gestartet hat, 99 im Sommer. Ich glaube auch in Richtung Ingushetien. Das war schon mal nicht gut, was von tschetschenischer Seite gelaufen ist, was auch immer noch die Hintergründe waren. Aber es hat einen Anlass geboten, einen Anlass, aber das war noch kein Anlass, der gereicht hat, sondern es gab dann eben diese Anschläge in Moskau und in anderen Städten und es gab diesen offenbar Versuch einer Explosion in einem Wohnhaus in Ryazan, wo man dann hinterher festgestellt hat, oder wo es hinterher die Aussage gab von Seiten der Polizei, dass der FSB da womöglich involviert gewesen ist. Und damals war Patruschew FSB-Chef und der hat das dann so dargestellt, als sei dort in diesem Haus eine Übung abgelaufen und man habe die Einwohner quasi sensibilisieren wollen, indem man da Säcke hingestellt habe, die nicht hätten explodieren sollen. Es ist aber von anderer Seite festgestellt worden, dass eben in diesen Säcken tatsächlich Sprengstoff war, dass es einen Zünder gab und dass da mit Sicherheit irgendwas vertuscht worden ist. Und so wie man Putin heute kennt und so wie er auch sich vorher und nachher verhalten hat, spricht viel für die These, dass diese Anschläge auf Zivilisten, also Menschen in Russland begangen wurden, um den zweiten Tschetschenienkrieg vorzubereiten.
Eine These, die ja doch so extrem ist, dass sie für viele unglaublich erscheint, aber vielleicht auch unter dem Licht dessen, was wir in der Ukraine erleben müssen seit Februar letzten Jahres, das eben vielleicht auch nochmal ein bisschen verändert und zeigt, dass vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf den Aufstieg Putins, auf die Hintergründe dessen, vielleicht uns auch einiges hätte mitgeben können. Denn das ist ja keine extreme These, die quasi im Reich der Verschwörungstheorien mehr steht oder einzeln geäußert wird, sondern die eigentlich von allen anerkannten Russland-Beobachtern im Westen mehr oder weniger geteilt wird, dass es eben diese starke Verquickung zwischen dem Aufstieg Wladimir Putins als Politiker und dem Terror in Russland und der Schuldzuweisung nach Tschetschenien gab. Vielleicht ist das ein guter Moment, um jetzt hier die Diskussion zu öffnen. Ich bin gespannt auf viele Fragen, wer möchte den Anfang machen? Fragen, Kommentare?
Erstmal vielen Dank. Ich finde es ganz toll, dass das Thema auch nach so langer Zeit immer noch quasi so bewegt wird. Ich habe zwei Fragen. Einmal, vielleicht eine ein bisschen einfacher zu beantworten ist, warum ist dieser Fall so speziell? Weil es ist ja durchaus nicht der erste Mord und durchaus wahrscheinlich auch leider nicht der letzte, vor allem in Europa nicht, auch wenn man jetzt gerade nach Österreich schaut. Warum ist dieser Mord so speziell? Weil auch gerade so der Tathergang ist ja nicht so, also es gibt ja durchaus Beispiele, die ähnlich quasi rabiat vonstatten gegangen sind. Das zweite ist, es ist vielleicht ein bisschen komplexer. Ich muss jetzt auch gleich mal Richtung Kaspar gucken. Ich glaube, im Urteil wird von Staatsterrorismus gesprochen und nicht von Staatsterror. Und da sind ja Unterschiede bei den beiden Begriffen. Und mich würde einfach interessieren, ob sozusagen, also warum jetzt sozusagen in diesem Fall oder warum Sie sich auch sozusagen für den Begriff Staatsterror entschieden haben und nicht Staatsterrorismus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Urteil, Terrorismus, ne, genau. Da wäre ich einfach mal interessiert dran, weil der Begriff des Terrors ist ja tatsächlich eher so dieser philosophischere Begriff, der auch nochmal so eine andere Komponente anspricht. Und Terrorismus meint ja tatsächlich mehr so dieses, den Tathergang quasi. Das wären so die beiden Fragen, die ich hätte.
Gibt es Ansätze zu recherchieren, auch bei anderen Mordfällen in Europa und darüber hinaus? Es ist nicht der einzige Mordfall gewesen. Alle sind, glaube ich, alle Mordfälle, die es gab, verdienen es, aufgeklärt zu werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das überall genauso gut gelingt wie hier im Tiergartenmord. Das wäre meine Frage.
Zugegeben, es fällt mir jetzt erst auf, dass es dieser Unterschied zwischen Terrorismus und Terror, also das habe ich im Einzelnen nicht nochmal getrennt. Ich werde auch direkt nochmal nachgucken im Urteil, wie der Begriff war. Also ist wichtig und spannend und hat mir bisher noch niemand gesagt tatsächlich, auch nicht von den vielen Leuten, die gegengelesen haben, fand ich super. Was jetzt ein Wort Mord so besonders macht und da kann man das alles vielleicht, ich hoffe, so ein bisschen zusammenfassen. Ja, es ist ja ein Tschetschene gewesen. Ja, er hat in Tschetschene gekämpft und Kadyrov war sein Gegner. So, weil Kadyrov eben der Statthalter Putins ist im Kaukasus. Wenn man dann weiterschaut, was sind da noch für Leute ermordet worden? Viele Tschetschenen. Und was sind da für Motive dahinter? Es gab Morde an Tschetschenen, Katar zum Beispiel, Istanbul, Edil Geriev war einer, der ist, glaube ich, 2017 getötet worden. Und dann gibt es auch noch einen, Timur Machauri heißt der, der ist in der Ukraine getötet worden. Eine sehr, sehr komplizierte und schillernde Figur, die aber offenbar viel mit Rangoschwili zu tun hatte. Und dann gibt es viele andere Morde, zum Beispiel auch in Österreich, an Tschetschenen, die aber eine andere Richtung haben. Und wenn man sich jetzt fragt, was ist jetzt das Besondere an Rangoschwili gewesen, nicht nur dieses am hellen Licht, am helllichten Tag in Berlin, mitten im Zentrum der Stadt, sondern eben auch nochmal die Frage, warum jetzt eigentlich er und wie lange werden Menschen verfolgt, die vor vielen, vielen Jahren Dinge getan haben, Kämpfer waren im Zweiten Tschetschenienkrieg. Das ist jetzt, 2004 ist schon sehr lange her, also fast 20 Jahre. Und dass diese Menschen, für was auch immer sie getan haben, mögen vielleicht nur einen Menschen getötet haben, der von Bedeutung war für diesen Kommandeur in dieser Spezialeinheit, man weiß es nicht. Aber eben Rangoschwili ist offenbar im Zusammenhang mit dieser Zeit getötet worden. Dieser Edil Geriev in Istanbul ist offenbar getötet worden, weil er noch nachdem er aus Tschetschenien raus war, noch Kämpfer unterstützt hat, also womöglich mit Geld und so weiter und auch Transporten über Georgien. Sowas weiß man von Rangoschwili nicht. Also es ist nicht bewiesen, dass er in irgendeiner Form noch aktiv war, vor allem nicht von Deutschland aus. Also da haben die Ermittler gesagt, der hat sich hier zur Ruhe gesetzt, da ist nichts mehr gewesen. Also es hätte keinen aktuellen Anlass gegeben, ihn deswegen zu töten. Aber eben, was ja aufgefallen ist, was ich schon so beschrieben hatte, war dieses sehr strukturierte Vorgehen, also dieses mit einer Waffe, also mit einer Pistole, der wurde aus Baldowat, also es wurde herausgefunden, wo und wie er unterwegs ist und so weiter. Das war bei Edil Geriev zum Beispiel auch in Istanbul und bei den Katar war das, glaube ich, auch so, dass da eine Vorhut jeweils unterwegs war mit mehreren Leuten und die dann sichergestellt haben, dass diese Morde durchgeführt werden konnten. Und dass die auch nicht unbedingt immer auffallen. Also wir wissen nicht 100% alle Morde, oder kennen nicht alle Morde, wir wissen nicht, ob wir alle Morde wissen, kennen und so weiter. Es gibt dann diese anderen Morde, die werden vermutlich von Kadyrovs Seite aus begangen. Eben Österreich ist, glaube ich, ein Fall, aber auch Schweden. Dann gab es Frankreich den einen Fall, sehr, sehr brutal. Und das fällt eben auf bei Morden, die vermutlich von Kadyrovs Seite begangen werden oder auch geplant werden. Die sind oft sehr brutal, die sind überhaupt nicht professionell geplant und werden von Menschen oft begangen, die keine professionellen Täter sind, sondern Leute, die dazu gebracht werden, sowas zu tun. Also die irgendwie erpresst werden über ihre Familie oder so, dann werden sie hierher geschickt. Es gab diesen einen Fall in München, der Bruder von Abdurrahmanov. Genau, da gab es ja jetzt kürzlich das Urteil. Und der andere, dessen Bruder Abdurrahmanov in Schweden, der ist ja auch angegriffen worden und da sogar ganz brutal mit einem Vorschlaghammer. Er konnte das abwehren und da sind dann auch zwei Tschetschenen, glaube ich, verurteilt worden. Das sind andere Taten. Und dann gibt es noch was, das ist, glaube ich, auch in Österreich der Fall gewesen, soweit ich das nachvollziehen kann oder in Erinnerung habe, tatsächlich auch Morde, die in dem Milieu von Kriminalität und so weiter stattfinden, dass man nochmal abtrennen muss, wo es aber auch extrem schwer ist, das zu recherchieren oder das zu ermitteln. Während so ein Mord, wie er hier in Berlin begangen wurde, wenn er so professionell begangen wird und von so einer staatlichen Struktur begleitet ist, wenn man da einmal rein gegangen ist sozusagen und da einmal einen Punkt gefunden hat, dann ist es vielleicht einfacher, da was nachzuvollziehen, als wenn das so eine unklare Sache ist, wie bei aus Tschetschenien heraus begangenen Taten oder so. Und das ist ja auch das Spannende, dass Bellingcat so erfolgreich war mit den Recherchen, weil eben in Russland diese unglaubliche Bürokratie herrscht und diese Datensammelwut und dadurch halt einfach so viel vorlag. Also es konnte viel, viel mehr über den Täter herausgefunden werden in Russland, als all das, was er hier in Europa, in der EU getan hat. Man weiß bis heute nicht, wie er von Warschau, seinem letzten Ort, hierher nach Berlin gekommen ist. Es gibt keine Spur und man weiß nicht, ob er mit dem Zug, mit dem Auto, mit irgendwas gefahren ist, obwohl es eben in Warschau zum Beispiel auch an jeder Ecke Kameras gab, dort, wo er abgestiegen war. Also mit anderen Worten, es war den Russen zu verdanken, dass sie so viele Daten hatten, die man benutzen konnte.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, einen Unterschied zwischen den relativ professionell durchgeführten Auftragsmorden, wo der FSB dann oft mit verbunden ist, und den eher, ich sag mal, exemplarische Brutalität von den Kadyrovtsi oder diesem Netzwerk. Wie weit gibt es denn da eine Koordination? Ist diese tschetschenische Seite, gerade von Kadyrov-Leuten, sind die da irgendwie autonom? Müssen die sich für bestimmte Sachen irgendwie so ein Okay holen? Gibt es da rote Linien? Wie ist da diese Interaktion? Ich glaube, das fragen sich ja viele von außerhalb, weil es ja diese Verschränkung gibt und nicht so ganz klar ist, muss man jetzt eher nach Moskau oder eher nach Grozny schauen?
Ich mache vielleicht noch einen kleinen Schlenker, weil das ganz spannend war, was du vorhin noch gesagt hast, das mit dem Terror oder mit dieser Terrorismusbekämpfung oder Terrorbekämpfung. Was ist das jetzt richtige Wort? Terrorismusbekämpfung. Also, dass Putin sehr, sehr schlau war darin, diesen Kampf gegen den Aufstand in Tschetschenien eben in das einzubetten, was eben 2001 begonnen hat mit Bush und so weiter. Und dass da immer wieder mit argumentiert hat und damit auch viel Unterstützung bekommen hat und speziell auch in Deutschland. Und gerade Kanzler Schröder hat sich eben darauf eingelassen, und da kann man auch Zitate finden, wo er sagte, ja, das ist berechtigt gewesen oder gerechtfertigt gewesen. Und bis heute ist es ja immer alles, was in Syrien stattfindet und so weiter, da geht es ja immer darum, dass man Terroristen bekämpfen muss. Und das auseinanderzubekommen und auch ganz klar festzustellen, dass das zum Beispiel, was da in der Ukraine stattfindet, keine Bekämpfung von Terroristen ist und dass das keine Terroristen sind, die da in Kiew sitzen, das muss man immer wieder klar machen. Aber das ist eben auch die Propaganda, die da halt nach wie vor sehr erfolgreich ist und die Putin eben schon 99 praktisch schon installiert hat oder schon benutzt hat. Und was jetzt diese Verbindungen angeht zwischen Kadyrov und Putin und den Behörden und seinen Leuten und so weiter, super spannend, aber ganz schwer nachzuvollziehen. Man weiß ungefähr, oder es gibt so einiges, was man rausgefunden hat, als Kadyrov dann wurde in Tschetschenien, hat er zum Beispiel den FSB mehr oder weniger rausboxiert aus Tschetschenien. Das heißt, die sind sehr viel schwächer dort. Also es ist wirklich der Machtapparat Kadyrovs als solcher, der dort aktiv ist. Und diese Einheiten, von denen einige jetzt oder auch Teile davon jetzt in der Ukraine aktiv sind, das ist alles unter dem Befehl Kadyrov. Selbst wenn die zu der Rosgardia oder so gehören, also offiziell Moskau untergeordnet sind, aber den Befehl, den gibt Kadyrov. Da lässt er sich eigentlich nicht reinreden. Andererseits, der FSB lässt sich das natürlich auch nicht gefallen, dass er da so gar nicht aktiv sein kann in Tschetschenien. Also da gibt es sicherlich schon Versuche, offiziell, aber auch inoffiziell. Und ich habe so ein, zwei Fälle gefunden, wo es auch so auf so einer unteren Ebene so Kontakte gab und Kooperationen. Also zum Beispiel beim Vorgehen, also bei Morden, die begangen wurden oder so. Also da kann auch durchaus sein, dass dann so aus einem ganz merkwürdigen kriminellen Geheimdienst oder irgendwie Sondereinheitenmilieu Leute aktiv werden, die auf allen Seiten arbeiten. Und ich hatte diesen Timur Machauri schon erwähnt, der kommt aus dem Nordkaukasus ursprünglich, war auch in Georgien. Und wenn man sich seinen Lebenslauf anguckt, dann versteht man so ein bisschen, wie vermischt das alles ist und wie die sich zu Dienern verschiedener Herren machen, aus verschiedenen Gründen, so dass man das nicht immer 100% trennen kann, wo gehören die jetzt genau hin. Und es gab auch Berichte, die aber nie 100% nachvollzogen werden konnten, dass auch Rangoschwili sich eingelassen hat mit dem FSB oder mit FSB-Leuten, aber um da möglichst Verrat zu begehen, also das heißt, um die auszuliefern. Das ist aber nie Also da habe ich kein konkretes Beispiel gefunden, keine Namen oder so. Das ist sehr, sehr düster und nicht einfach zu recherchieren. Und um da zu der Frage zu kommen, ich habe schon viel recherchiert und bin weit gegangen, aber lange, lange nicht so weit wie zum Beispiel Christo Krosev. Und das ist derjenige, der wirklich in Gefahr ist. Also da habe ich auch extrem viel Respekt vor, wie er arbeitet, wie seine Leute arbeiten, wie die Leute von The Insider arbeiten. Das sind russische Journalisten, die auch alle inzwischen raus sind aus Russland. Einer von denen hat auch vor Gericht noch ausgesagt. Das war der letzte Zeuge, der ausgesagt hat. Das war sehr symbolisch und sehr gut, dass der Richter das gemacht hat. Dieser russische Journalist ist auch sehr angegriffen worden von der Verteidigung, also von dem Verteidigeranwalt. Das war sehr unfreundlich und sehr ungerechtfertigt, fand ich in diesem Moment, aber weil ich mich solidarisch fühlte mit dem russischen Kollegen, weil der Verteidiger meinte, der russische Kollege Roman Dobrokhotov war das, habe nicht genug recherchiert oder nicht ausreichend recherchiert. Und das war so ein Vorwurf, der ganz bestimmt nicht gerechtfertigt war. Also es war nur der Versuch von der Verteidigung, das alles in Frage zu stellen, was natürlich absolut normal ist und üblich, dass Verteidiger sowas machen, aber in dem Moment war es gefühlt nicht angenehm. Also ich selbst habe keinen Druck bekommen, keine Anrufe oder sowas. Ich habe öfter mal davon geträumt, das reicht eigentlich auch schon. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt nach Russland fahre, das weiß ich nicht. Oder auch Länder, die sehr, sehr eng mit Russland sind. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen, aber ich würde es auch sonst, glaube ich, im Moment nicht vielen Leuten empfehlen, aus den genannten Gründen, dass man in Geiselhaft genommen werden könnte. Das ist jetzt aber kein besonderes Ding bei mir, sondern das, wie gesagt, das kann jeden zufälligen Menschen treffen, der jetzt gerade da in das Sichtfeld
geht. Miriam kann ich zu 100% zustimmen und ich weiß ganz genau, wie es dort abläuft und aus unserer Sicht, beziehungsweise aus der Sicht der Community ist, warum der FSB aus Tschetschenien verschwunden ist, weil sie ihre Arbeit schon gemacht haben. Das heißt, die haben einen Diktator dort hingestellt, den alle fürchten und ich, der in Wien lebt, wenn ich ein falsches Wort im Internet sage, wird meine Familie vor Ort abgeschlachtet in Tschetschenien. Weibliche Mitglieder werden vergewaltigt und uns werden Videos zugeschickt im öffentlichen Fernsehen, wie sie dastehen und die, ihre ganze Ehre und Würde alles ablegen und sagen, ja, wir waren unter Drogen, dies, das und. Und wir haben diese ganzen Sachen, die wir gesagt haben, haben wir gesagt, weil wir halt betäubt waren durch irgendwelche Suchtmittel, Alkohol und. Und wir lieben den Kadyrov, wir lieben seinen Vater. Und ja, wir sind das letzte Stück Dreck und er ist der Beste. Das müssen sie sagen. Und danach haben sie sogar ein Glück, wenn sie dann umgebracht werden in dem Sinne, weil sie sind lebendig, aber tot in der tschetschenischen Community. Also von daher, die haben Würde, Ehre, alles verloren, indem sie im Staatsfernsehen waren, dürfen weiterleben, aber die Community akzeptiert sie nicht, weil sie das nicht mehr besitzen. Genau, und so werden die Leute umgebracht. Und mein Vater, auch sehr interessant, der 99 noch im Krieg gekämpft hat. Wir sind 2003 nach Österreich geflüchtet und auf ihn wurden dreimal Auftragsmörder gehetzt, um ihn umzubringen, weil er aus Urusmartan, also der Ortschaft, wo wir herkommen, eine Zeit lang Anführer der Rebellen war. Und bis heute sagen die, wenn du, deine Söhne, irgendwann nach Tschetschenien kommt, wir machen euch kalt, ganz einfach.
Ja, vielen Dank. Auch nochmal vielleicht an dieser Stelle, also genau, das ist ja hier die eine Hälfte gewesen des Wiener TikTok-Duos Kop und Che, also einmal die Polizei und einmal die tschetschenische Community, die ganz wichtige Deradikalisierungsaufklärungsarbeit leistet auf TikTok. Vielen Dank für diese Einblicke. Genau, weil diese Frage ja quasi dieser... Auf der einen Seite haben wir eine zutiefst traumatisierte tschetschenische Diaspora-Gemeinschaft in Deutschland, in Österreich und in vielen anderen europäischen Ländern, die schlimmste Dinge erlebt haben. So. Auf der anderen Seite haben wir einen Gefahrendiskurs aus Russland kommt, der dann, wenn man da genau hinguckt, doch auch manchmal das etwas brüchig erscheinen lässt, wer eigentlich, ja quasi von wem eigentlich die Aggression ausgeht und von wem nicht. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland aber auch natürlich immer wieder sicherheitsrelevante Zwischenfälle, die in Zusammenhang stehen mit Tätergruppen mit einem tschetschenischen Migrationshintergrund. Ein Beispiel jetzt gerade natürlich ganz aktuell, die Festnahme jetzt eines 16-jährigen Täters in Brandenburg mit russischer Staatsangehörigkeit, tschetschenischer Hintergrund, der zusammen mit einem deutsch-afghanischen Tatverdächtigen einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Wie soll man dieses Knäuel quasi entflechten und wie soll man damit umgehen, quasi mit dieser komplexen Gemengelage von auf der einen Seite drohender Stigmatisierung einer Community, die eigentlich in vieler Hinsicht genau das Gegenteil verdient hätte, sondern unbedingt mehr Aufmerksamkeit und genaueres Hingucken und vor allen Dingen auch Empathie vielleicht. Und auf der anderen Seite dieser tatsächlichen sicherheitsrelevanten Bedrohungslagen, die aus der Diaspora in Deutschland entstehen.
Ich kann es so ein bisschen aus einer, auch wieder so ein quasi historisch schon fast Ebene heraus erzählen, also was jetzt die Bekämpfung von Terroristen, also sogenannten Terroristen angeht, da war mein Eindruck aus Gesprächen mit Leuten, die damit zu tun haben, die Kontakte nach Russland haben, dass lange, lange, lange das, was aus Russland an Informationen nach Deutschland geflossen ist, sehr, sehr ernst genommen wurde, also praktisch 1:1 genommen wurde. Also wenn es hieß, es gibt einen Islamisten als Gefährder in Deutschland, wenn das vom FSB kam oder so, dann wurde das sehr ernst genommen. Und was meinem Eindruck nach so ein bisschen also ausgeblendet wurde, das war eben, dass Russland diese russischen Behörden, die Kontakte waren in Russland, für deutsche Behörden, dass die eben eigentlich Konfliktparteien waren, eben in Tschetschenien zum Beispiel. Und dass die natürlich ein Interesse daran hatten, jemanden wie Rangoschwili oder viele andere als Terroristen darzustellen. Und was über Rangoschwili jetzt als konkretes Beispiel wieder behauptet wurde und was Putin speziell gesagt hat, dass er eben an Anschlägen in Moskau beteiligt gewesen sei und so weiter, das hätten die Behörden, dazu hätten sie die Möglichkeit gehabt, die Russischen hätten das belegen können oder hätten dafür irgendwas vorlegen sollen. Sie hatten auch behauptet, dass Rangoschwili Mitglied des Kaukasischen Emirats gewesen sei, aber das ist einfach nicht plausibel. Also weil wir wissen, dass er 2004 aufgehört hat zu kämpfen. Das Kaukasische Emirat ist erst 2007 gegründet worden. Er war nicht mit Doku Umarov zusammen, sondern war praktisch, also Rangoschwili war Gegner Umarovs aus verschiedenen Gründen. Also mit anderen Worten, das ist, glaube ich, viel Gutgläubigkeit auf deutscher Seite gewesen über lange Zeit, über das, was man aus Russland bekommen hat und auch die ersten Informationen, die dann auch in zum Beispiel im Tagesspiegel direkt nach dem Mord 2019 veröffentlicht wurden, das war das, was in den Sicherheitsbehörden bekannt war und das. Und da war auch, also ich habe jetzt heute nochmal einen Artikel angeguckt, Tagesspiegel, da stand der Islamist und das hat sich ja hinterher herausgestellt, er war frommer Muslim, aber Islamist ist ganz schön weit gegriffen. Also da muss man auch sagen, auch die Medien greifen dann gerne solche Dinge auf und ich habe auch Kollegen, die das dann gerne machen, aufgrund von Informationen, die sie eben aus solchen Kreisen bekommen, die sich dann im Nachhinein als nicht richtig herausstellen und das ist natürlich ein großes Problem für die tschetschenische Gemeinde, weil eben genau dieses Bild halt auch immer wieder gestärkt wurde. Und wenn man jetzt zum Beispiel an den ehemaligen Verfassungschef Maaßen erinnert, der immer wieder davon gesprochen hat, dass es Anschlagsgefahr gibt von Tschetschenen, weil sie eben in der organisierten Kriminalität sind, da sehr gut strukturiert seien, weil sie eben die Erfahrung der Kriege hätten, weil sie extrem brutal seien und so weiter. Und da wurde immer dieses Bild an die Wand gemalt und ich kann mich noch an diverse Zitate erinnern, die von Maaßen stammten, solange er noch in dem Amt war, wo eben dieses ganz furchtbare Bild der Tschetschenen in Europa gemalt wurde. Und das können jetzt sicherlich viele andere noch mal besser erklären, aber nach allem, was ich verfolgt habe, gibt es eben Einzelfälle. Es gibt eben Boston, es gibt den Fall von gestern, es gibt den Fall in Frankreich, das war vor 2 Jahren, glaube ich, mit Messer begangen. Aber was man da sieht, sind doch nach meiner Einschätzung, soweit ich das sehen kann oder nachvollziehen kann, sind das doch junge Männer, die sich radikalisiert haben, aber nicht innerhalb einer Struktur, nicht innerhalb einer Organisation wie dem Islamischen Staat oder so, sondern junge Menschen, die die fehlgeleitet wurden durchs Internet, wie auch immer, und dann als Einzeltäter auftreten. Also wenn das irgendwie jemand noch erklären kann, hintergründiger, das ist sowas, was sehr spannend ist und was auch viel zu wenig wahrgenommen wird in Deutschland, wo da Unterschiede sind und was die Gründe dafür sind und wo es dann eben wieder wichtig ist, die Kontakte auch herzustellen und zwischen der tschetschenischen Gemeinde, von der ich so viel weiß, dass sie recht geschlossen ist und es nicht einfach ist, mit Tschetschenen so unbedingt zu reden, so offen, habe ich auch Erfahrungen gemacht, kann ich extrem gut nachvollziehen, aber ist natürlich dann nicht einfacher, zum Beispiel mit der Polizei oder mit anderen, also wir können auch an den Fall Neuruppin vor ein paar Jahren war das schon, das haben wir auch recherchiert, wir waren auch damals in Frankreich, als das diese großen Unruhen waren, muss man eigentlich sagen, Dijon, genau, da waren wir und haben da mit verschiedenen Leuten geredet, wie konnte das sein, dass plötzlich innerhalb eines Tages hunderte, tausende Tschetschenen nach Dijon gekommen sind, um dann zu helfen in diesem Fall gegen, das waren Leute aus dem Maghreb hauptsächlich als Gegner, und in Neuruppin waren es auch, was auch so eine Gemengelage, die schwierig war, wo dann viele Tschetschenen hingekommen sind. Rheinsberg, ja, wie kann das sein, wie gefährlich ist das und so, und aber man hört jetzt heute zum Beispiel gar nichts mehr davon und das wird aber natürlich nicht thematisiert, weil es ja, warum soll man über etwas berichten, was nicht stattfindet sozusagen, also dass eine Gefahr so in dem Sinne gar nicht besteht, wie sie immer an die Wand gemalt wurde, und das finde ich aber auch zum Teil sehr problematisch.
Ich würde vielleicht sagen, beenden wir den offiziellen Teil dieser Diskussionsrunde. Ich würde euch alle, Sie alle gerne dazu einladen, hier noch auf ein Glas Wein hier zu bleiben, weiter zu diskutieren. Ich glaube, es gibt genug Anknüpfungspunkte, die man noch weiter ausführen kann, vielleicht im bilateralen Gespräch. Ansonsten, ja, vielen Dank, Silvia Stöber, dass du heute zu uns gekommen bist, hier in den Zenit-Club. Das Buch, was ich nur sehr empfehlen kann, kann man hier übrigens auch käuflich erwerben, 22 €. Kostet es, per PayPal-Link hier zu kaufen, genauso wie die neueste Ausgabe von Zenit mit einem großen Syrien-Dossier. Wie sieht es aus mit dem Assad-Regime momentan in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung? Nicht natürlich das Assad-Regime, sondern das Dossier ist in Zusammenarbeit entstanden. Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal.